Die weiße Maulbeere bei Diabetes. Bringt das etwas? Macht das Sinn? Ich habe eine Anfrage bekommen. Frau Doktor, was halten Sie von Redukose? Ich so, Redukose? Was ist denn das schon wieder? Redu klingt so nach Reduktion, Reduction, vielleicht Gewichtsreduktion. Ach, das wird wieder irgend so ein Wundermittel sein. Dann habe ich mich aber auf die Suche gemacht und habe es recherchiert. Und bin draufgekommen, dass dieses Präparat Extrakte aus der weißen Maulbeere enthält, und zwar speziell von weißen Maulbeerblättern. Na gut, immerhin ein Pflanzenpräparat. Und dass es in der Pflanzenmedizin viele wirksame Inhaltsstoffe gibt, das wissen wir ja. Herzlich willkommen bei diesem Podcast der Zuckertante. Ich stelle Ihnen heute die weiße Maulbeere vor und das Für und Wider und auf wie wackeligen Beinen einerseits unser Wissen steht, aber wie es andererseits doch Anhaltspunkte gibt, dass das ein hilfreicher Stoff sein könnte. Und warum das so ist. Ich nehme jetzt dieses Beispiel her, aber ich möchte Ihnen damit jetzt nicht sagen, dass nur die Blätter des weißen Maulbeerbaums als Pflanzenmedizin unterstützend bei Diabetes geeignet sein könnten, sondern nein, da gibt es noch viele, viele andere Pflanzen, Berberin, die Berberitze fällt mir da als erstes ein, die man sich genauso anschauen könnte. Aber heute bleiben wir wegen dieser Anfrage, die ich da bekommen habe, beim weißen Maulbeerbaum. Das ist der Morus alba, heißt der auf Latein. Ich werde Ihnen zuerst ein bisschen was über die weiße Maulbeere erzählen und dann über ein paar Studienversuche, die es gibt, wo Forschende versucht haben herauszufinden, ob die weiße Maulbeere, die ganze Pflanze, ob da etwas wirksam ist bei Zuckerstoffwechsel, Bluthochdruck, Leberverfettung, Entzündungsprozessen und so weiter. Ich habe mich gefreut, wie ich im Internet eine Diplomarbeit gefunden habe. Eine Diplomarbeit, die richtig gut geschrieben ist und die man auch ohne wissenschaftliche Vorbildung ganz gut lesen kann. Und zwar ist das eine Diplomarbeit aus der Uni Graz von einer Frau, Johanna Karin Schmid, aus dem Jahr 2023, also ziemlich neu. Und da steht eben Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Pharmazie. Das heißt, es war die Abschlussarbeit der Ausbildung zur Pharmazeutin, zur Apothekerin, und das ist ein durchaus anspruchsvolles Studium. Und der Titel der Arbeit ist Pharmazeutische Aspekte von Morus alba, also Aspekte der Wirksamkeit als Medikament von Morus alba, der weißen Maulbeere. Ich werde Ihnen jetzt diese Diplomarbeit kurz zusammenfassen und Ihnen davon erzählen, weil das wirklich einen guten Übersicht über die weiße Maulbeere bringt. Und Sie können es gerne auch selber lesen. Ich gebe Ihnen den Link zur Diplomarbeit in die Beschreibung. Und ich werde auch vielleicht versuchen, diese Frau Schmidt zu finden, um ihr zu sagen, dass ich sie im Podcast verwurstet habe. Das darf man, denn Diplomarbeiten sind ja frei zugänglich. Einerseits natürlich in den Unibibliotheken. Da können Sie auf jeder Uni jede Diplomarbeit, die jemals geschrieben wurde, einsehen, in ausgedruckter Form und heutzutage natürlich auch übers Internet. Also, wir beschäftigen uns hier einmal mit der weißen Maulbeere. Und bevor wir uns über die Eigenschaften der weißen Maulbeere bei Diabetes schlau machen, mag ich Ihnen ein bisschen was erzählen, warum ich mich sehr gern mit dieser Pflanze befasse, weil ich sie nämlich schon lang kenne. Vor langer, langer Zeit hat die Zuckertante in Wien Medizin studiert. Und da sind wir oft vor der Votivkirche, in dem Park vor der Votivkirche gesessen. Und da gibt's dort, wo der Abgang ist zur Votivgarage, steht so ein großer, ausladender Baum und ist drunter ein bisschen Wiese. Es kommt genug Licht durch, dass dort auch ein bisschen Gras noch wächst. Und da sind wir als Studentinnen und Studenten gerne gesessen und haben gelernt. Und das war ein Maulbeerbaum. Und immer gegen Ende des Sommersemesters, so Juni oder dann im Sommer, Juli herum, waren die Früchte reif und wir haben die immer gepflückt und gerne gegessen, soweit wir halt mit unseren Händen raufgekommen sind und ein paar Sportliche sind natürlich raufgeklettert. Das darf man tun. Ja, in Wien gibt es einige Maulbeerbäume. Ich habe gerade im Internet nachgeschaut, der scheint noch immer dort zu stehen und ist ein wunderschöner, auffallender Baum. Wenn Sie einmal bei der Votivkirche vorbeigehen in Wien, denken Sie daran. Maulbeerbäume in Wien sind zum Beispiel von der Maria Theresia, von unserer berühmten Kaiserin 1740 bis 1780, angepflanzt worden, und zwar in den Höfen des Allgemeinen Krankenhauses. Natürlich des alten Allgemeinen Krankenhauses in der Alserstraße. Das war ja eines der ersten großen Krankenhäuser in einer Residenzstadt. Und da gibt's große Höfe mit Wiesen drin. Und da hat das Kaiserhaus Maulbeerbäume anpflanzen lassen, jetzt aber nicht wegen irgendwelcher medizinischer Wirkungen, sondern weil die Blätter der Maulbeerbäume ja das Futter für die Seidenraupen sind. Und da hat es in Wien eine richtige Seidenraupenzucht gegeben. Die Seidenraupen, die Raupen von diesem kleinen Schmetterling, die ernähren sich ja von Maulbeerbaumblättern, die mögen nichts anderes fressen, die brauchen die Maulbeerbaumblätter zum Fressen. Und die spinnen sich ja dann ein in einen Kokon, in so ein feines Gespinst. Und von diesem Kokon, von einem Kokon, kann man dann einen hauchdünnen Seidenfaden abwickeln, der 3 bis 4 Kilometer lang ist. Das klingt jetzt noch viel, aber ich habe heute auch beim Recherchieren gefunden, dass die Maria Theresia sehr gerne Strümpfe getragen hat aus ihrer eigenen Wiener Seide, aus dem AKH, aus dem Allgemeinen Krankenhaus. Und für ein paar Seidenstrümpfe für die Kaiserin hat man 365 solcher Kokons gebraucht, nur so zum Wissen. Also, zurück zu unserem Maulbeerbaum. Das sind also so hübsche mittelgroße Bäume, die werden so 10, 20 Meter hoch, haben lustigerweise als junge Bäume riesengroße Blätter, da werden sich die Raupen gefreut haben, die können 30 Zentimeter lang werden. Bei älteren Bäumen sind dann die Blätter ein bisschen kleiner, 12, 15 Zentimeter nur mehr lang. Und in der Volksmedizin in China und in Asien werden die schon sehr, sehr lange verwendet. Der Maulbeerbaum gedeiht eigentlich in großen Gebieten, so mit gemäßigtem Klima. Wenn es halbwegs warm ist, ist er rund ums Jahr grün, verliert also die Blätter nicht. In unseren Breiten wirft er im Winter die Blätter ab. Und die Blüten, die schauen so aus wie überdimensionierte Brombeeren oder sowas. Das sind schon die Früchte. Die Blüten, die sind so katzelähnlich. Die haben Sporen und die werden eben verteilt in der Umgebung und so entstehen dann viele kleine junge Maulbeerbäume. Die Früchte schauen eben aus wie größere Brombeeren. Die gibt es in hell und in dunkel. Und es ist jetzt verwirrend. Der Baum, der Morus alba heißt, weiße Maulbeere, da gibt's welche, die helle Früchte tragen, die sind rausgezüchtet worden. Es gibt aber auch welche, die dunkle Früchte tragen und trotzdem heißen es alle weiße Maulbeere. Die Dinger sind nachgewiesen in China seit 5000 Jahren und sind in China verwendet worden, natürlich zur Seidenraupenzucht, aber zum Beispiel auch als Futter für alle möglichen Tiere. Und weil es in Asien und auch in Korea so oft verwendet wurde als Heilmittel, einerseits nämlich die Blätter, die Rinde, die Wurzel, hat sich natürlich die Pharmazie drauf gestürzt, die Wissenschaft, und es sind viele, viele Stoffe schon isoliert worden, die im weißen Maulbeerbaum vorkommen. Da erspare ich Ihnen jetzt, wenn Sie da einen Blick drauf werfen wollen, dann schauen Sie einfach auf Seite 8 in der verlinkten Arbeit, in der verlinkten Diplomarbeit, da steht es alles drin. Interessant ist, dass in den Blättern eine Vielzahl von Flavonoiden drinnen ist, dass es Antioxidantien gibt, Anthocyane gibt, die Phenolsäure ist drin, Kumarine gibt, also es gibt die verschiedensten Inhaltsstoffe, und es ist ja in dieser ganzen Pflanzenmedizin so, das ist ja das Komplizierte an Pflanzen, dass jede Pflanze halt nicht einen Inhaltsstoff enthält, sondern Hunderte. und dass wir halt nur die bestimmen können, die wir schon kennen. Das kann durchaus sein, dass in einer Pflanze über das, was wir bestimmen und finden können, mit unseren Forschungslabors, dass es darüber hinaus noch Inhaltsstoffe gibt, die keiner kennt. Natürlich auch die Pharmaindustrie forscht an diesen Dingen, bemüht sich darum und das Wissen wird halt immer mehr und mehr und mehr. Es gibt Hinweise aus der Volksmedizin, die dann aufgegriffen werden von Forschungsgruppen über medizinische Wirkungen. Das eine ist, dass der weißen Maulbeere auch eine Wirkung bei Übergewicht nachgesagt wird. Und da hat man dann natürlich geschaut, ob man da eine Wirkung findet. Und da werden Sie jetzt gleich sehen, wie schwierig das ist. Eine Studie, also in dieser Arbeit, die junge Forscherin, die sich da ihre Diplomarbeit und ihr Diplom damit verdient hat, die hat sich angeschaut, was es alles an Studien gibt und hat die besten und verlässlichsten ausgesucht. Und da darf man ihr schon vertrauen, dass die da die wichtigen Studien erwischt hat. Und die gibt's einerseits eine Studie, wo sie einzelne Stoffe isoliert haben aus den Blättern der Maulbeere und dann im Labor in Petrischalen, also in flachen Glasschalen, Zellen hergenommen haben, und zwar Präadipozyten, also junge Fettzellen, die kann man ja züchten, und geschaut haben, was passiert, wenn man diese Inhaltsstoffe der Maulbeere in die Nährflüssigkeit dieser jungen Fettzellen hineintut. Das ist natürlich hochtheoretisch, denn wir haben in unserem Körper nicht irgendeine Nährflüssigkeit und so weiter, aber es gibt gute erste Hinweise, ob etwas wirkt, ja oder nein. Und was sich gezeigt hat bei manchen dieser Inhaltsstoffe ist halt, dass diese Präadipozyten, also die jungen Fettzellen, wenn sie behandelt wurden mit diesem Maulbeerextrakt, dass die, und sonst aber natürlich ernährt worden und es ihnen gut gegangen ist, dass die weniger Fett eingelagert haben und sich eher nicht so weiterentwickelt haben in erwachsene, richtige Fettzellen. Das ist immerhin schon etwas, ein Hinweis, mehr natürlich nicht. Dann sagt sie, es gibt zum Thema Übergewicht eine In-Vivo-Studie, wie das so schön heißt. Vivo heißt lebendig. Und zwar eine Studie, die an Mäusen gemacht wurde. Da ist es allerdings um getrocknetes Maulbeerfruchtpulver gegangen. Und diese Studie wurde gemacht an insgesamt 25 Mäusen. 25 kleine Mäuschen, ist nicht viel. Und die haben es auch noch in 5 Gruppen geteilt. So pro Gruppe habe ich jetzt 5 Mäuse. Und diese Tierchen wurden 3 Monate lang beobachtet. Die eine Gruppe hat ganz normales Mäusefutter bekommen. Die zweite Gruppe hat Mäusefutter bekommen, das mehr Fett und mehr Kalorien enthalten hat, wurde natürlich erwartet, dass die zunehmen in den 3 Monaten. Die dritte Gruppe hat fettreiches Zunahmefutter bekommen mit 10 Milligramm pro Kilo Maulbeerfruchtpulver. Die vierte Gruppe hat dieses fettreiche Futter bekommen mit 100 Milligramm pro Kilogramm getrocknetes Maulbeerfruchtpulver. Und eine fünfte Gruppe hat ein Atorvastatin dazu bekommen, also ein Medikament, das Menschen nehmen, um ihren Cholesterinspiegel zu regulieren, um zu schauen, um damit zu vergleichen, die Wirkung dieses Maulbeerfruchtextraktes. Na, und diese Mäuschen sind eben bestens behandelt worden, hatten ein glückliches Mäuseleben, wie ich das so kenne in den Labors, geht's denen recht gut, und haben diese verschiedenen Futter bekommen. Natürlich haben die Mäuse ihr Gewicht gehalten, die ganz normales, auf sie angepasstes Mäusefutter bekommen haben. Die Mäuse mit dem erhöhten Fettanteil im Futter haben erfahrungsgemäß und erwartungsgemäß Gewicht zugenommen und haben eine vergrößerte Leber bekommen in Richtung Fettleber. Und die anderen zwei Gruppen, die nächsten zwei Gruppen, die den Maulbeerfruchtextrakt drinnen gehabt haben, bei denen passiert was Interessantes. Vor allem die Leber hat sich kaum vergrößert. Das heißt, dieser Effekt, die anderen Mäuse gehabt haben, durch 3 Monate langes fettreiches Futter, der ist durch den Zusatz von Maulbeerfruchtextrakt ausgeglichen worden, verhindert worden. Die Mäuschen, die genau das gleiche kalorienreiche Futter bekommen haben wie die Kontrollgruppe, die aber den Maulbeerfruchtextrakt dabei gehabt haben, die haben so gut wie keine Lebervergrößerung, Leberverfettung bekommen und haben auch deutlich weniger Gewicht zugenommen. Immer mit dem K-Wert, also mit dem Warnhinweis, wir reden bitte in jeder Gruppe von 5 Mäusen. Interessant ist auch, dass die beiden Dosierungen kaum einen Unterschied gebracht haben. Das dürfte ziemlich egal gewesen sein. Die 5. Gruppe, die mit dem Atorvastatin behandelte, die haben auch positive Wirkungen gezeigt. Die haben auch weniger Gewicht zugenommen. Die haben auch weniger Effekt gehabt auf die Entwicklung einer Fettleber. Das sind doch zumindest ein paar Hinweise. In der Arbeit, die ich Ihnen heute erzähle, stehen dann auch ein paar Absätze, wie man sich das erklärt und wie man glaubt, warum der Maulbeerextrakt wirkt. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Dann wird hier schon auch aus 2014 eine Studie an Menschen besprochen. Aber da ist es halt schwierig, weil da wurde ein Extrakt verwendet, der in der ganzen Studie nicht beschrieben wird, wie sie den hergestellt haben. Und damit wird's heute relativ uninteressant. Trotzdem mag ich darauf hinweisen, dass zwar nur 46 übergewichtige Patienten überhaupt drinnen waren in der Studie, trotzdem haben die nach 1, 2 und 3 Monaten doch deutlich besser Gewicht abgenommen als andere Menschen, die diesen Maulbeerfruchtextrakt dazu nicht bekommen haben. Dazu muss man auch sagen, dass diese 46 Personen die ganze Zeit über versorgt worden sind mit einer Diät mit 1300 Kalorien am Tag. Natürlich haben die zu Hause gelebt, kann man jetzt nicht kontrollieren, was die dazu gegessen haben. Die eine Hälfte der Gruppe hat diesen Maulbeerextrakt zusätzlich noch bekommen zum Schlucken. Die andere Hälfte der Gruppe hat Kapseln bekommen, die genauso ausgeschaut haben, wo aber kein Maulbeerextrakt drinnen war. Und immerhin hat diese Studie gefunden, dass in der Gruppe, die den Maulbeerfruchtextrakt genommen hat, in 3 Monaten etwa 9 Kilogramm Gewichtsabnahme waren, während bei der anderen Gruppe, die ja auch nur die 1300 Kalorien Diät gehabt hat, die haben nur 3,2 Kilo abgenommen und haben in Fragebögen auch berichtet, sie hätten ein bisschen mehr Hunger gehabt. Aber auch das, kleine Fallzahl, der Extrakt nicht klar bestimmbar, was die eigentlich da wirklich bekommen haben, schwierig. Uns interessiert hier im Podcast der Zuckertante natürlich jetzt auch noch die Wirkung bei Diabetes, bei Typ 2 Diabetes. Und da wird es jetzt noch schwieriger. Auch da gibt es jetzt wieder so Laborstudien, wo man vor allem gesehen hat, dass dieser Extrakt aus den Maulbeerblättern so ähnlich wirkt wie eine Medikamentengruppe, Alpha-Glucosidase-Hämmer, die heute nicht mehr am Markt sind, weil die so widerliche Nebenwirkungen im Darm haben. Haben übrigens nichts mit dem Metformin zu tun, falls Sie jetzt bei Metformin, bei Nebenwirkungen im Darm sofort an Metformin denken, ganz was anderes. Da sind Extrakte und Bestandteile aus dem Maulbeerfruchtextrakt getestet worden. Da geht es um eine Substanz, die heißt 1-Deoxynoirimizin. Ja? Nur damit Sie auch einmal so einen komplizierten chemischen Namen gehört haben. Die zeigen doch, dass zum Beispiel im Darm gehemmt wurde die Aufspaltung von Zweifachzucker in Einfachzucker und damit natürlich die Aufnahme von Einzelzuckern aus dem Darm ins Blut ein bisschen gebremst wurde. Dann gibt's noch aus dem asiatischen Raum kleine Studien mit Mäusen, die Reis zu fressen bekommen haben, die mit Maulbeerextrakt und eben mit diesem Dexoxynoirimizin behandelt worden ist. Und das war eine relativ kompliziert angelegte Sache. Der Reis ist dann auch noch fermentiert worden. Es ist so in Richtung Kimchi ein bisschen gegangen. Also alles ein bisschen wirr. Aber man hat gesehen, dass die Zuckeranstiege nach den Hauptmahlzeiten bei den Menschen ein bisschen weniger waren. Ja, das war's eigentlich schon. Es gibt eine weitere Studie an Menschen, wo Reis im Reiskocher gekocht wurde und dann wieder mit diesem Maulbeerextrakt versehen wurde, die Reiskörner teilweise damit vorher industriell versiegelt worden sind, also alles sehr, sehr kompliziert und nicht eigentlich irgendetwas, was wir bei uns so ohne weiteres nachmachen können. Das heißt, dass die Wirkungen bei Diabetes noch schlechter eigentlich erforscht sind als bei Adipositas, bei Übergewicht. Was sich aber bei den diversesten kleinen Arbeiten mit diesem Extrakt zeigt, ist halt, dass der Zuckeranstieg nach dem Essen geringer ausfällt. Und das ist schon auch ein bisschen etwas. Damit möchte ich hier eigentlich mit der Besprechung der Studien auch schon aufhören. Mehr ist offensichtlich nicht vorhanden. Was sagt uns das jetzt? Naja, einerseits ja, aus der Volksmedizin ist bekannt, dass die Blätter vor allem der weißen Maulbeerpflanze, des weißen Maulbeerbaumes wirken können bei Übergewicht und Diabetes. Forschende aus dem Bereich der Pharmazeutik und der Pharmaindustrie haben viele, viele Inhaltsstoffe isoliert und bestimmt. Es gibt theoretische Studien an Zellkulturen im Labor, Studien und als drittes auch ein paar Studien an Lebewesen, vor allem an Mäusen, ganz wenige Studien an Menschen. Interessant ist, dass der Extrakt nicht giftig zu sein scheint. Es sind bis jetzt keine negativen Wirkungen bekannt und es ist immerhin auch etwas. Das heißt, wir haben hier etwas vor uns, was durchaus interessant ist, was von einer schönen, großartigen Pflanze herkommt. Und ja, wenn man etwas Pflanzliches dazu nehmen will, zu seiner laufenden Diabetes-Diät, warum denn nicht? Es ist nur im Einzelfall immer so schwer zu sagen, ob etwas geholfen hat oder nicht. Denn ich nehme diesen Podcast jetzt im Dezember 2024 auf. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Typ-2-Diabetes, Sie bekommen so ein Pflanzenpräparat für 3 oder 6 Monate zu Weihnachten geschenkt und Sie machen dann im Jänner einen Langzeitwert, ein HbA1c und dann nehmen Sie 6 Monate lang diesen Maulbeerextrakt zusätzlich zu Ihrer anderen Diabetesbehandlung und wie durch ein Wunder ist nach 6 Monaten der Langzeitwert besser. So, jetzt werden Sie wahrscheinlich persönlich überzeugt sein, ja wow, das Teil hat gut gewirkt, das kaufe ich mir weiter. Andererseits, das HbA1c im Jänner, das Sie bestimmt haben, da waren ja die Monate davor nicht wirklich Diabetes ideal. Da war der Winter dabei, wo man sich weniger bewegt, wo man vielleicht die eine oder andere Virus- oder Erkältungskrankheit aufgerissen hat, die ja auch die Zuckerwerte erhöht. Da waren vielleicht Tage dabei, vielleicht sogar Wochen dabei, wo man ungesünder gegessen hat, vielleicht hat man auch mehr Stress gehabt. Wir wissen das aus vielen Studien und ich weiß das aus meiner Tätigkeit in einer großen Diabetesambulanz in Wien. Wir haben uns ja unsere eigenen Durchschnittswerte natürlich immer wieder angeschaut. Die HbA1c-Werte im Jänner waren katastrophal. Wenn wir uns 500, 600 HbA1c-Werte von unseren Patientinnen und Patienten im Jänner angeschaut haben und den Durchschnittswert gerechnet haben, war der natürlich höher als bei HbA1c-Werten im April oder im Oktober. Von daher ist es immer sehr schwierig zu sagen, ob im einzelnen Menschen etwas hilft oder nicht. Denn man müsste eine HbA1c-Periode halt seinem gewohnten Diabetesalltag leben, dann die Laborbestimmung machen, dann wieder 3 Monate lang exakt gleich weiterleben, gleiches Essen, gleicher Stresslevel, gleiche Bewegung und halt das eine oder andere Präparat dazu nehmen und erst dann könnte man im Einzelfall sagen, ja, hat gewirkt oder hat nicht gewirkt. Es ist und bleibt kompliziert, aber ich bin der Fragestellerin auch durchaus dankbar, dass sie mich auf diese Recherchearbeit geschickt hat. Wenn Sie weiterhin von der Zuckertante Fragen beantwortet haben möchten, dann kommen Sie doch einfach zu uns in unseren Diabetes-Club. Wissen Sie, ich kriege so viele verschiedene Anfragen. Ich habe teilweise über 100 E-Mails-Anfragen pro Tag. Ich kann nicht alle beantworten. Ich pick mir halt einmal eins raus, aus dem dann, so wie jetzt zum Beispiel, eine Podcast-Folge wird. Und die schicke ich natürlich auch an die Fragestellerin, die wird sich freuen, weil ich weiß, ich kenne sie, sie ist Patientin bei mir. Ich weiß, dass die gerne ausführliche Erklärungen hat und die wird sicher auch das Paper, diese Diplomarbeit lesen und reinschauen. Aber ich kann bei Weitem nicht auf alle Anfragen einzeln eingehen. Vor allem, ich brauche einfach eine Struktur dazu. Und eine gute Möglichkeit, mit der Zuckertante in Kontakt zu kommen, ist unser Diabetes-Club. Gehen Sie einfach auf die Homepage der Zuckertante, zuckertante.at. Da finden Sie den Reiter Club. Das Probemonat kostet nichts. Wir müssen Sie nur um 2 Euro Bearbeitungsgebühr bitten. Von denen sehe ich gar nichts, sondern die verlangt die Software, die unseren Clubbereich verwaltet, das Passwort verwaltet und so weiter, die auch bewirkt, dass wir einen geschützten Bereich haben, wo unsere Clubmitglieder Fragen stellen können, an unseren Live-Sprechstunden 2-mal im Monat teilnehmen können. Und zum Beispiel auch an dem Jahresende-Special, das jetzt daherkommt, natürlich dann kostenlos teilnehmen können. Dieses Probemonat kostet also nur die Bearbeitungsgebühr von 2 Euro, endet automatisch, geht in kein Abo über. Und Sie können sich da bei uns umschauen und auch in diesem Monat Ihre Fragen stellen. Und die Fragen der Clubmitglieder, die beantworte ich immer, weil das mein Herzensprojekt ist, weil ich so überzeugt davon bin, dass es einfach hilft, wenn man Typ 2 Diabetes hat. Und jede Woche eine kleine Erinnerung, ein Kochrezept, eine Aufzeichnung einer Sprechstunde, eine Fragebeantwortung bekommt, dass es einfach hilft, dass man dranbleibt bei einem guten Leben mit Diabetes. Und es hilft auch allein das Wissen, dass man aufkommende Diabetesfragen stellen kann und dass die auch innerhalb von ein paar Tagen beantwortet werden. So, ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Ich wünsche Ihnen, wenn Sie das jetzt im Dezember hören, wo ich es aufgenommen habe, schöne, erfüllende, fröhliche, glückliche kommende Feiertage. Und auch für alle anderen verabschiede ich mich mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.